FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Heute mit Verpackungsexpertin Flora Fliegner von Pack 3.
Viel Spaß beim Zuhören.
Also insgesamt finde ich, dass eine Verpackung sowieso einfach eine komplette Daseinsberechtigung hat. Also das finde ich, das sollte man sich nochmal irgendwie so ins Bewusstsein rufen, dass die Welt nicht unverpackt funktionieren kann. Also die Verpackung ist jahrelang oder jahrzehntelang bis jetzt immer mitgelaufen und wurde so am Ende, also stell dir vor, du entwickelst ein Produkt, nehmen wir einen Schokoladenriegel, dann kommt das Marketing zu seinem Produktmanagement, alle überlegen sich, wie muss der schmecken, wie muss der aussehen, wie muss der verkauft werden und am Ende, ach, wir brauchen ja irgendwie noch eine Verpackung drumherum. Jetzt ist es so, dass die PPWR sagt, okay, du musst von Anfang an überlegen, wie sieht denn ein wirklich nachhaltiges Design aus und ist es das überhaupt? Also das heißt, die Verpackung wird erstmalig Mittelpunkt und das finde ich sehr gut.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Flora Fliegner, Gründerin und CEO von Pack 3. Herzlich willkommen, Flora.
Vielen Dank, Nina. Danke für die Einladung.
Ja, liebe Flora, Verpackung weckt ja bei vielen Markenherstellern und Händlern Gefühle. Es ist längst kein rein technisches Thema mehr, also gelagert zwischen Regulierung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Da freue ich mich sehr, dich heute als Gesprächsgast zu haben, als Expertin, als Verpackungsexpertin. Wenn man deinen Namen liest, Flora Fliegner, meine Assoziation war sofort eine Superheldin in einem gut illustrierten Kinderbuch. Du hast dich für einen Superheldenbereich entschieden, die Verpackung. Wie ist denn dein persönlicher Weg dorthin? Wo kommst du her? Was hast du dir gedacht nach der Schule, wie dein Weg verläuft? Und wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
Also vielen Dank, dass du dieses wunderschöne Bild teilst. Das hat mir tatsächlich noch nie jemand gesagt. Also mein Name wird ja oft falsch geschrieben. Oder die erste Assoziation ist ja Flora und Fauna. Oder als ich in die Schule gegangen bin, war dann immer Flora Soft. Also diejenigen, die das noch kennen, die Margarine. Aber mit der Superheldin aus dem Kinderbuch wurde ich noch nie assoziiert. Ja, genau, ich erzähle gerne was zu mir. Also ich bin in Berlin aufgewachsen, bin eine echte Berliner Pflanze, wie man so schön sagt, dritte Generation und komme ursprünglich aus einer Juristenfamilie. Also meine Eltern sind beide Rechtsanwälte gewesen, leben leider nicht mehr. Und für mich war früher in der Schule eigentlich so das Naheliegendste, auch Anwältin zu werden, Juristin. Und trotzdem bin ich dann einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe mir dann, als ich die Zusage hatte von der FU, dass ich Jura studieren kann, habe ich halt irgendwie gerade an dem Zeitpunkt dann gemerkt oder realisiert, oh nee, wenn ich dann nach Hause komme und dann wird die ganze Zeit gefragt, na, was hast du denn heute gelernt und lass mal angucken und ach, ist ja, ach und was A und B macht, ne, da wird ja immer ganz schnell mit A und B verglichen, habe ich gedacht so, nee, ich habe da gar keinen Bock mehr irgendwie reinmischen zu lassen und habe aber auch nie zu denjenigen gehört, die genau wussten, was sie straight eigentlich sonst studieren möchten. Also es war nie, mit Verpackungstechnik wird man ja einfach nicht geboren mit dem Wunsch, das zu studieren, weil die meisten es ja auch gar nicht kennen. Wir waren 13 im Semester und ich hatte dann irgendwie, nachdem ich festgestellt habe, Jura ist es nicht, schnell festgestellt, ich möchte gerne was haben, was sich immer technisch fortan weiterentwickelt, weil ich gerne immer wieder was Neues erlebe, auch im beruflichen Kontext. Also gerne Veränderung, Fortschritt, Technik. Ich wollte immer was mit Menschen zusammen machen. Also kein Tüftler im Kabuff sein, der da irgendwie sich zurückzieht und dann am Ende kommt der mit einer fantastischen Lösung ums Eck. Und international sollte es sein. Und dann habe ich zufällig, wie das dann so ist, jemanden auf einer Party kennengelernt, der Verpackungstechnik studiert hat und war dann quasi auch so wie du angetan, so nach dem Motto, ach, das kann man studieren und habe mich dafür so faszinieren können, dass ich ein Praktikum gemacht habe und bin dann dabei geblieben und habe das durchgezogen und bereue es nicht.
Mhm. Und du hast dann auch richtig Verpackungstechnik studiert, war das dann in Berlin oder wo hast du das gemacht?
Ja, in Berlin, im Wedding an der Beuth Hochschule. Man kann es nicht an der Uni studieren, sondern an der Fachhochschule, was ganz praktisch ist, weil man halt sehr, sehr viel Praxisbezug von Anfang an bekommt. Und das war auch wirklich so wertvoll mit diesem Vorpraktikum, dass man eigentlich gleich merkt, ist es was für mich oder kann ich damit überhaupt nichts anfangen, bevor man erst mal 4 Jahre studiert. Das war sehr wertvoll.
Ja, nee, total spannend. Dann lass uns doch direkt einsteigen zum Thema Verpackung. Beginnen wir mal ganz vorne. Was ist denn die Funktion von Verpackung?
Also die klassische Funktion von einer Verpackung ist natürlich erstmal der Schutz des Produktes. Also nur das, was drin ist, soll ja geschützt werden. Eine Verpackung informiert. Was bekomme ich da eigentlich? Was soll der Inhalt sein? Also auf der Textebene und auf der Bildebene. Und dann hat man natürlich auch noch quasi eine Markenidentität, die man damit ja auch verbinden kann. Ne? Also ich kann bestimmte Marken ganz schnell im Regal, zum Beispiel im Handel, damit identifizieren, anhand von Farbwelten, von Logos etc. Also die Verpackung hat eigentlich eine sehr große Bandbreite in ihrer Funktion. Und trotzdem ist es so, ne, das Erste, was wir eigentlich anfassen, wenn wir uns für ein Produkt entscheiden, und trotzdem nach wie vor aus Konsumentensicht das Letzte, woran wir denken.
Ja, ja.
Es landet im Müll.
Genau. Nein, aber wenn wir auch hier uns nochmal entlang hangeln, wann würdest du sagen, ist eine Verpackung gut und wann wird sie zum Problem?
Also insgesamt finde ich, dass eine Verpackung sowieso einfach eine komplette Daseinsberechtigung hat. Über 90% aller Waren und Güter, also alles, was jetzt um uns hier steht, ob das ein Glas ist, Karaffe, ob das dein Laptop oder iPhone ist oder der Schokoriegel nachher, alles wird ja verpackt, um von A nach B zu kommen. Also das finde ich, das sollte man sich nochmal irgendwie so ins Bewusstsein rufen, dass die Welt nicht unverpackt funktionieren kann. Selbst sogar die Unverpackt-Läden müssen ja auch, sage ich mal, die losen Müsli-Körner irgendwo herbekommen. Die kommen ja auch nicht, keine Ahnung, in einem Gütesack angeliefert und der wird dann mal zurückgegeben. Also die Verpackung hat definitiv ihre Daseinsberechtigung und deswegen ist sie etwas sehr Gutes, weil sie vor allen Dingen auch Lebensmittel schützt und das Leben eines Produktes damit auch wesentlich verlängern kann. Also das berühmte Beispiel ist ja so die Gurke. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, die unverpackte Gurke ohne Kunststofffolie, die unverpackt ist, aber dann leider nur 3 Tage hält. Und wenn sie diese Folie hat, ne, diese ganz dünne, durchsichtige Haut, hält sie doch tatsächlich Wochen länger oder Tage länger, je nachdem, wo man sie dann auch hinlegt. Aber was ich damit sagen will, ist, dass am Ende muss man sich natürlich auch wirklich so die insgesamte CO2-Bilanz angucken. Also was bringt mir das, wenn ich ein Produkt konsumiere oder einkaufe, die Mindesthaltbarkeit aber drastisch reduziert wird, weil sie keine Verpackung hat. Also es ist immer ein Punkt, den man abwägen muss. Es gibt nicht böse Verpackungen, es gibt nicht gute Verpackungen. Es gibt vielleicht noch Mogelverpackungen, dass wenn ich irgendwie was kaufe und denke, boah, da ist ja super viel Inhalt drin und am Ende fühle ich mich veräppelt, weil eigentlich da mehr Luft drin ist als alles andere, dann könnte man vielleicht sagen, es ist eine böse Verpackung oder böse Absicht dahinter.
Ja, ja. Ja, jetzt mit Blick auf deine Gründung, Pack 3, du bist auch nicht mehr alleine, ihr bestreitet das im Team. Erzähl uns sehr gerne mehr davon.
Ja, gerne. Also ich habe Pack 3 jetzt vor über 5 Jahren gegründet, habe ganz lange Zeit gearbeitet auf Seiten der Brand-Owner, also auf der Herstellerseite, obwohl sich der Begriff ja vor der PPWR jetzt auch nochmal anders darstellen wird. Und habe dann die Seiten gewechselt quasi zum Hersteller, zum herstellenden Betrieb, also wo Verpackungen produziert werden. Habe dort ganz lange, ein paar Jahre lang die Entwicklungsabteilung geleitet, habe dann meine Kinder bekommen. Und habe mich dann entschieden, tatsächlich in die Selbstständigkeit zu gehen und mein ganzes Wissen, das ich angesammelt habe, über die 15 Jahre zurückzugeben in den Markt. Und damals Pack 3, ne, viele fragen auch, wofür steht denn das 3 im Namen? Ursprünglich, also ich habe noch neben dem, dass ich Verpackungstechnik studiert habe, Patentrecht studiert. Das erwähne ich gar nicht so häufig, weil es gar nicht mehr so zum Tragen kommt aktuell. Aber damals hatte ich die Situation, dass ich festgestellt habe, Verpackung und Patentrecht, die Kombination gibt es überhaupt gar nicht. Also wenn du mal irgendwas entwickelt hast und zum Patent anmelden möchtest, also die Situation hatte ich vor allen Dingen in der Rolle als Entwicklungsleiterin natürlich häufiger auf dem Tisch, auch von meinen Entwicklern oder von Kunden und da gemeinsamen Projekten. Und man dann in die Abstimmung geht mit Anwälten, ist es so, dass keiner die Verpackungswelt aus der Anwaltsseite kennt und andersrum natürlich die Verpackungsingenieure sehr, sehr weit vom Juristentum entfernt sind. Und so diese Schnittstelle dazwischen, die gab es nie. Und damals habe ich da eine Nische oder ein Alleinstellungsmerkmal gesehen. Und zusätzlich hatte ich auch vor jetzt, ist jetzt auch schon wieder 13 Jahre her oder was, eine Weiterbildung zur Produktmanagerin gemacht und war dann quasi diese, auf diesen drei Bausteinen hat sich dann Pakt 3 aufgebaut letztendlich. Also Verpackungstechnik, Patentrecht und Produktmanagement. Weil Verpackung schon damals, das hatte ich schon damals gesehen, ist halt nicht nur die Verpackung isoliert, sondern die Verpackung umgibt ja, die hängt ja als Schnittstelle in diversen anderen Funktionen mit und verbindet vor allen Dingen alle Abteilungen am Ende miteinander.
Ja. Ja, jetzt hast du auch so schön gesagt, dir war es auch wichtig, die Erfahrung der letzten 15 Jahre auch in den Markt zurückzugeben. Und zugleich hattest du ja auch ein ganz persönliches Anliegen, ja, mit der Gründung, also in Bezug auf deine Mission, auf deine Werte. Mhm. Du hast ja auch dann daraufhin eine Mitgründerin gefunden. Was ist hier der Hintergrund? Wie kam es dazu?
Ja, da sprichst du bestimmt von der Tessa. Also klar war auf jeden Fall für mich auch die Welt, wie sie aktuell ist, mit dem Klimawandel, der dort draußen einfach schon längst stattfindet und der nicht wegzuleugnen ist, der beeinträchtigt uns ja alle. Also in den Nachrichten sehen wir jeden Tag, was da draußen in der Welt passiert. Die Wetterlagen werden immer extremer. Und die Tessa und ich, unsere Kinder gehen zusammen zur Schule. Also die sind mittlerweile in der 5. Klasse oder bald in der 6. Klasse, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und unsere Kinder hatten sich irgendwann mal vor Jahren dann verabredet miteinander, Lea und Leopold. Und obwohl die sonst gar nicht viel miteinander zu tun hatten, ne, aber es gab irgendwie dieses eine Date und so sind wir Mütter überhaupt in Kontakt zu kommen. Weil meistens in der Schule hat man ja, sage ich mal, so diese Mädchengelager und die Jungsgelager und die Mischung gibt's dann doch leider noch zu wenig. Und so sind Tessa und ich ins Gespräch gekommen und haben miteinander angefangen zu sprechen. Was machst du denn? Was mache ich denn? Tessa kommt ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Also von Verpackung hatte sie damals gar keine Ahnung, sondern kommt aus dem Bereich Digitalisierung. Und wir haben relativ schnell festgestellt, Mensch, also Verpackung und Digitalisierung, ich habe immer so schön zu Tessa gesagt, das ist immer noch so ein bisschen wie Mittelalter gefühlt, die Verpackungsbranche. Und Tessa hat mir dann Anekdoten aus der Digitalisierung erzählt, wo ich gesagt habe, boah, das würde so gut passen, wenn man das so und so mal anpacken würde. Und dahingehend, das passt ja alles zusammen. Und die Sympathien waren da, die Themen waren auch da, sodass wir gesagt haben, wir machen das jetzt gemeinsam.
Ja. Ja. Aber mit welchem Fokus genau seid ihr gestartet? Also was hattet ihr für ein Zielbild von eurer Beratungsleistung von Kunden?
Also wir wollten von Anfang an einen ganzheitlichen Ansatz auch wählen. Also dass wir nicht wollten, dass wir sagen, okay, Verpackung ist irgendwas Technisches, was für Techniker irgendwie am Ende funktioniert. Und gerade vor der PPWR, die ja gerade im Raum steht, da haben wir ganz schnell festgestellt, das ist kein rein technisches Thema und es ist auch kein reines Digitalisierungsthema oder Verpackungsthema, sondern das ist ein so großes Thema, was da auf die ganze Branche zurollt, dass wir gesagt haben, wir wollen da gerne unsere Expertisen miteinander verbinden und unterstützen. Ja, wir sehen da aus verschiedenen Bereichen einfach Synergien, die da zusammenlaufen oder hatten die damals schon gesehen und hatten halt uns gleich gedacht, Mensch, wenn wir das zusammenbringen, das kann nur gewinnbringend sein für die Branche und einfach damit auch einen positiven Einfluss haben, weil letztendlich ist es ja so, dass einfach festgestellt wurde schon, dass die Verpackung einfach doch tatsächlich ein ganz starker negativer Hebel ist, wenn wir über Umwelt sprechen und Kunststoffaufkommen und Umweltverschmutzung und da einfach unseren Beitrag mit dazu leisten.
Ja, absolut. Und am Ende des Tages bei einer Gründung, man beginnt und entwickelt dann natürlich auch das Portfolio entsprechend der Nachfrage. Mhm. Dann lass uns gerne einmal einen Schritt weitergehen, auch zur Verpackungssituation heute. Ich meinte es auch eingangs, Verpackung weckt ja unfassbar viel Emotion. Also ich hatte Markenhersteller genannt, Händler genannt, das kannst du auch zum Konsumenten ja noch führen. Wie ist denn die Verpackungssituation in Deutschland? Wie würdest du die beschreiben?
Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich habe so den Eindruck, dass wir denken in Deutschland, dass wir schon ganz weit sind. Sind wir aber nicht. So, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Wir nehmen uns anders wahr als das, was wir wirklich leisten können mit den aktuellen Infrastrukturen, die wir haben.
Ja. Ja, also gut, der Deutsche besticht natürlich mit der Mülltrennung, ja, aber weit her alleine, das reicht ja nicht aus. Wo stehen wir denn jetzt im internationalen Vergleich, vielleicht auch mit Europa?
Also wenn wir international gucken, ist es ganz interessant, wo man hinguckt und wo man wie vergleicht. Also ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit jemandem aus den USA und der hat auch zu mir gesagt, boah, du kriegst alles noch komplett im Plastik, du wirst nicht mehr gefragt, wenn du irgendwo hingehst, mal, wie möchtest du es denn zum Beispiel, dein Kaffee, Croissant oder was haben, kommt alles in die Plastikverpackung, doppelt, dreifach, Klimaanlagen laufen mit offenen Türen. Und wenn du dann zum Beispiel guckst jetzt im europäischen Raum, Skandinavien, da ist zum Beispiel auch die Datenqualität oder sowas schon ganz anders. Die sind an anderen Stellen weiter als wir oder international. Wenn wir dann noch weiter nach quasi gehen, Asien schauen, sieht man, in Japan gibt es zum Beispiel auch ganz andere Vorgaben, Sanktionen und innerhalb den Verpackungsformaten wird ja viel konsequenter durchgegriffen und viel stärker harmonisiert und viel effizienter gearbeitet. Also es gibt nicht den einen Baustein, wo man sagen kann, also da ganz konsequent sind die besser oder schlechter, sondern es ist immer eine punktuelle Betrachtung. Und wir stehen da irgendwo in der Mitte. Also wenn ich mir die ganzen Schadstoffe angucke oder diese Ewigkeitschemikalien, die ja auch in Verpackungen drin sein können. Thema PFAS ist jetzt ja eins von den ganz wichtigen Themen, die mit der PPWR noch stärker verschärft werden. Steht Deutschland oder Europa ziemlich gut im Prinzip da, wenn ich in andere Länder gucke. In Amerika gibt es viel weniger Regulatorik in dem Bereich. Also da hat das Thema, was wir mit den Kunststoffen oder Mikrokunststoffen zu uns nehmen, einen ganz anderen Einfluss auch auf die Gesellschaft und die Konsequenzen oder Folgen damit. Also da sind wir schon sehr geschützt, sage ich mal, im Vergleich. Trotzdem gibt es natürlich viele Lücken und Nischen. Wenn es um das Thema Datenqualität geht, Infrastruktur, sind wir in den Kinderschuhen.
Ja. Ja, jetzt hattest du ja auch schon ein paar Mal die PPWR erwähnt. PPWR steht ja für Packaging und Packaging Waste Regulation. Die ist ja 25 in Kraft getreten, jetzt ab 12.08.26 dann auch in der EU bindend. Ja. Wie groß ist denn die Begeisterung in der Branche darüber?
Alle sagen, juhu, endlich ist sie da. Nee, im Gegenteil natürlich. Ne? Also ich glaube, keiner freut sich so wirklich. Also niemals. Ich habe jedenfalls noch niemanden getroffen, der sagt, ey, super Chance. Ja. Obwohl sie die ja auch bieten könnte. Ne? Ja. Aber die PWR ist natürlich erstmal ein Riesen, für viele in der Wahrnehmung eine Riesenbürokratie, die auf uns zuläuft oder auf uns zukommt. Und wird natürlich nicht mit Handkuss quasi angenommen.
Ja. Ja, ich glaube, in dem Vorgespräch hattest du die eine Anekdote mit der Einkäuferin. Möchtest du die mal teilen? Die fand ich sehr schön.
Ja, wir haben einen Workshop gemacht gehabt und zum Thema PPWR und was bedeutet das in den verschiedenen Rollen und Konsequenzen und allgemein. Und die war so geschafft von der Atmosphäre und von der PPWR, dass sie uns, also die erste Frage war, sag mal, kommt die wirklich? Meinst du es wirklich ernst? Und man sagt, ja, also ja, kommt. Und dann meint sie so, ey, ich springe euch echt gleich mit einer Arsch ins Gesicht. Wortwörtlich.
Ja, also ganz klar, ganz klar, große, große Freude. Ja. Es ist eine EU-Regulierung. Was genau hat sie denn eigentlich ins Rollen gebracht, um dann auch einmal aufzulösen, was sie im Endeffekt auch bedeutet und nützt?
Ja, also da muss man weiter zurück gehen. Woher kommt die PPWR? Die ist nicht erst seit diesem Jahr irgendwie als Idee irgendwo entstanden, sondern das ist ursprünglich ist die aus dem European Green Deal hervorgekommen. Das ist 2019 gewesen, weil dort erkannt wurde, dass Verpackung einer der größten Hebel ist für die Kreislaufwirtschaft. Also es wurde identifiziert als einer der größten Hebel, die darauf Einfluss haben. Und damals wurde auch gesehen, als man sich das dann genauer angeguckt hat, dass die Verpackungsrichtlinie, die es damals gab, die ist von 1994 und war seitdem unverändert. Also auch da noch eine Anekdote gerne, als ich studiert habe, das war ja 2003, also im zweiten Semester hatten wir Verpackungsrecht, war auch nur ein Semester lang einfach kurz und ich weiß noch, jetzt gibt es zwar kein Bild dazu, ich zeige es dir trotzdem, der Ordner für Verpackungsrecht war so. Also da passen wir zu 3 Millimeter zwischen meine Finger.
Ja.
Ganz schmal und dann war das Verpackungsthema auch schon durch, weil so viel Rechtliches in dem Sinne gab es gar nicht, war alt und es ging immer nur darum, dass man gesagt hat, okay, ich darf mal halt keine Mogelverpackungen in den Verkehr bringen, ne? Und dann gibt es das Eichamt, wenn da mal irgendwie was schief läuft und die kontrollieren das dann, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Aber das war letztendlich alles, ne? Das Thema Greenwashing kam ja dann auch im Laufe der letzten Jahre noch dazu. Ich weiß noch, überall im Handel, wo du lang gegangen bist, überall stand gefühlt recycelbar drauf oder aus biologischem Plastik. Biologisches Plastik erinnere ich mich auch noch sehr gut, wo ich mich gefragt habe, was soll denn biologisches Plastik sein? Und es hat natürlich öffentlichen Druck erzeugt, weil das über den Verbraucherschutz natürlich drüber hinausging. Wie irreführend sind dann solche Aussagen? Wie recycelbar ist es denn wirklich? Weil es ja letztendlich dann auch eine Verbrauchertäuschung, eine ganz massive ist. Wenn ich recycelbar draufschreibe, aber es gar nicht recycelbar ist.
Ja.
Und dem wird jetzt quasi insgesamt ein Riegel vorgeschoben. Und das ist ja die quasi Entstehungsgeschichte der PPWR, wenn man so will.
Ja. Ja, wenn du ganz kompakt sagen müsstest, was die PPWR bezweckt, was wäre deine Antwort?
Die PPWR bezweckt oder zwingt uns, die Verpackung ganz von Anfang an jetzt mitzudenken. Also die Verpackung ist jahrelang oder jahrzehntelang bis jetzt immer mitgelaufen und wurde so am Ende, also stell dir vor, du entwickelst ein Produkt, nehmen wir einen Schokoladenriegel, dann kommt das Marketing zu seinem Produktmanagement, alle überlegen sich, wie muss der schmecken, wie muss der aussehen, wie muss der verkauft werden und am Ende, ach, wir brauchen ja irgendwie noch eine Verpackung drumherum, wurde die dann halt spezifisch für diesen Schokoriegel eingekauft. Jetzt ist es so, dass die PPWR sagt, okay, du musst von Anfang an überlegen, wie sieht denn ein wirklich nachhaltiges Design aus und ist es das überhaupt? Also das heißt, die Verpackung wird erstmalig Mittelpunkt und das finde ich sehr gut.
Ja, total. Ja, ich hatte jetzt bei LinkedIn einen Post gesehen von Julia Winkler von Hitchler. Da ging es um die Entwicklung der Hitchi-Verpackungen. Okay. Verpackungsdesign, Markenidentität. Und mein Impuls war, jetzt geht es bestimmt auch um Verpackung als solches. Also in dem Beitrag ging es da nicht weiter darum. Okay. Was würdest du Markenherstellern sagen, um auch hier ja Freude zu wecken, ja, an dem Thema, und es ist ja natürlich auch eine Verantwortung, eine Notwendigkeit, sich eben im Zuge der PPWR damit zu beschäftigen. Aber was würdest du als Positives in Aussicht stellen?
Es ist eine Chance natürlich auch sich, also ich lache, ne, weil erstmal so viel Negatives damit ja immer verbunden wird und die positive Freude darauf sich stark in Grenzen hält. Also die wenigsten tatsächlich Markenhersteller treten an uns und sagen, okay, wir möchten gerne das Thema PPWR als Chance nutzen. Wir haben verstanden, wenn wir das jetzt richtig konsequent machen, entstehen wahnsinnige Möglichkeiten. Also auch in der Kommunikation und in der wirklich Glaubwürdigkeit, die wir nach draußen transportieren.
Ja.
Also ich finde, da ist zum Beispiel Frosch, kennt ja jeder, ein sehr, sehr positives Beispiel. Die haben nämlich schon bereits alles umgestellt und sprechen auch darüber und verdienen da wirklich auch alle Pokale, die sie mitnehmen auf diesem Weg. Ja. Weil wir wirklich schon vor Jahren Gedanken gemacht haben und alles fertig gemacht haben. Und dadurch, dass ja wirklich auch erst 10% aller Unternehmen angefangen haben, sich mit der PPWR und der Umsetzung zu beschäftigen, entstehen definitiv noch ganz große Potenziale, die noch gar nicht geahnt sind oder geahnt werden an der Stelle.
Ja. Ja, in dem Zusammenhang auch das Thema Materialinnovation. Ich war jetzt mit meiner Familie neulich in Dänemark, da waren wir im Designmuseum. Und da ging es natürlich auch um das Thema Lego. Ne? Lego von dem Gründer Ole Christiansen, 30er Jahre gegründet, damals noch mit der Idee, Holzspielzeug herzustellen. Und dann eben mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde investiert in das Thema synthetische Materialien, Ersatzmaterialien, und in dem Zuge wurde dann eben auch Zellulose Plastik entwickelt und war dann eben auch einsetzbar auch für die Spielwarenproduktion, und das war dann eben auch der eigentliche Beginn des Erfolgs von Lego. Krisen haben Produktinnovationen geschaffen, damals das Plastic Age begründet. Jetzt an dem Punkt mit den Erkenntnissen von heute, die nächste Revolution, das ist ja auch ein Bestandteil der PPWR, dass darüber hinaus Produktinnovationen stattfinden. Welche Impulse können denn hier abgeleitet werden, auch für Unternehmen, auch für Startups?
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den auch nochmal zu beleuchten und zu besprechen, auf jeden Fall. Ja, weil gerade so dieses Thema, ist die PPWR eine Innovationsbremse oder ein Innovationstreiber, ist ja auch ein ganz zentrales Thema. Weil du es auch über das Thema Kunststoffe hattest. Ne? Also wenn man sich anguckt, wann sind eigentlich überhaupt erst Kunststoffe zu Verpackungen geworden? Also so die ersten kommerziellen Kunststoffverpackungen sind ja in den 50er Jahren circa entstanden. Und bis zu einer wirklich breiten Marktdurchdringung sind dann ja nochmal 20 bis 30 Jahre vergangen. Also wenn man überlegt, wie lange das alles gedauert hat. Was die meisten nicht wissen, mein Urgroßvater ist der Erfinder des PVCs. Hat eine Verpackung, also in dem Sinne, ne, PVC
in der kommt DNA, die Verpackung ist in der DNA.
Genau. Ja, irgendwie schon, ne, obwohl es gar nicht, mir damals so, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber was ich damit nur sagen will, ist eigentlich, also nur weil der das PVC entdeckt hat und dann später daraus, ja, sage ich mal, in der Marktdurchdringung, in der Massenanwendung dann auch Produkte daraus entstanden sind, das ist nicht alles zeitgleich passiert. Und so ist es mit der PPWR letztendlich jetzt auch gerade. Also Kunststoffe, klar kann man gucken, wie löst man es ab durch clevere Lösungen. Da gibt es Monomaterialbewegungen oder Lightweightening, dass es irgendwie dünner, schlanker wird. Wo sich aber ganz viel tut, ist auch im papierbasierten, also faserbasierten Verpackungsraum, dass gerade ganz viel Innovation und Forschung betrieben wird, wie wir, also nicht wir, aber wie Papier generell irgendwie auch Kunststoffe ersetzen kann und substituieren kann. Und da ist es wirklich so, Papierbarrierebeschichtungen, ne? Die gibt es auch erst seit eigentlich 5 Jahren. Also jetzt im Vergleich zu den Kunststoffverpackungen. Und jedes Jahr tut sich da gerade was. Also es lohnt sich total, dort am Ball zu bleiben, auch egal ob Startup oder große Konzerne. Es lohnt sich immer, mit den Papierherstellern in den engen Gesprächen zu bleiben, weil es entwickelt sich eine Menge. Und gerade, ne, wenn man irgendwie dann in den Handel guckt und auch bei Lidl, Aldi, Rewe schaut, gibt ja jetzt auch Butter zum Beispiel in Papierverpackungen. Wäre damals undenkbar gewesen, also eine hohe Fettschichtbarriere aus einem Papier heraus quasi zu gewinnen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Und wie schnell das jetzt dann doch tatsächlich vorangegangen ist, ob das dann recycelbar ist am Ende oder nicht, sei mal dahingestellt, wenn es so stark verfettet ist. Aber trotzdem, sage ich mal, die richtige Richtung, oder es lassen sich richtige Richtungen davon also identifizieren, wie die entstehen.
Ja, ja. Prima. Das heißt, grundsätzlich, ihr beratet Markenhersteller zu sämtlichen Fragen entlang des Verpackungszyklus und auch zur PPWR. Ihr würdet sicherlich auch Startups unterstützen, die im Bereich Materialinnovation aktiv sind. Das würde mich auch sehr begeistern. Wenn wir jetzt mal zum Handel gehen. Mhm. Auch das ein wichtiger Baustein. Welche Rolle spielt denn der Handel künftig auf dem Spielfeld der Verpackung?
Einen ganz, ganz gravierenden, der total unterschätzt wird. Also wenn man überlegt, ne, der Handel war ja, sage ich mal, in der Vergangenheit oder in der Noch-Form, wie er jetzt ja gerade ist, hat er ja quasi eine durchreichende Funktion. Also wenn man überlegt, im Handel kommen ganz viele Eigenmarken, ja, die ja angeboten werden. Der Eigenmarkenanteil von den ganz großen Ketten, der liegt bei 40-70%. Das ist eine relativ große Spanne, aber er ist doch damit sehr erheblich und groß. Und wenn man so quasi an dieses durchreichende Prinzip denkt, war es in der Vergangenheit so, Eigenmarken wurden eingekauft. Die Verantwortung trägt derjenige, der quasi das auch hergestellt hat, und werden dann im Handel verkauft. Und jetzt ist es aber durch die PPWR so, dass sich die ganzen Verantwortlichkeiten komplett einmal ändern. Und derjenige, der eine Ware in Verkehr bringt, trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten, der Recyclingfähigkeit etc. Und deswegen ist es auf einmal so, dass quasi die ganzen Eigenmarken oder Eigenmarkenhersteller natürlich jetzt in eine ganz andere Funktion und Position kommen. Und wir erleben das von Kunden, die wir betreuen. Also wir haben viele Eigenmarkenhersteller als Kunden und die natürlich jetzt von den sämtlichen großen Ketten angeschrieben werden und sagen, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes. Hier sind, gebt uns eure gesamten Nachweise, eure gesamte Doku bis zum 12.8. Und das stellt den ganzen Handel vor eine ganz neue Situation.
Mhm. Ja. Und um den Kreis zu schließen mit dem Konsumenten und damit auch einhergehend auf den Punkt, wie ist denn Deutschland aufgestellt? Also was können denn Konsumenten machen? Was würdest du dir wünschen?
Nicht so viel meckern und alles auf die anderen schieben, so blöd sich's anhört. Ne? Also du hattest ja am Anfang gesagt, auch der Deutsche trennt ja so gerne seinen Müll. Ja, aber. Also es heißt ja dann immer so, ach Mensch, und wir können bitte nicht alles auf die Verbraucher abwälzen. Ne? Wir sollen die dann noch alles wissen und sich damit auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass einfach jeder in dieser Kette eine Mitwirkungspflicht hat. Also was nützt mir die beste, nachhaltigste Verpackung, wenn sie nicht verstanden wird oder wenn auf der anderen Seite der Verbraucher überhaupt auch gar keinen Bock darauf hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie er sie zum Beispiel richtig recycelt oder eben auch nicht. Also mehr Identifikation mit dem Gesamtthema und das Verstehen daran, wie groß dieser Hebel auch im Verpackungsbereich ist, würde gut tun.
Ja, aber schiebt man damit nicht auch das Thema so ein Stück weit auf eine Spitze der Bevölkerung, die ganz natürlich daran Interesse hat? Also wäre es nicht wichtig, hürdenlos, schwellenlos das Thema in die Bevölkerung zu bringen? Also auch ich zum Beispiel hatte jetzt neulich gelesen, bei einer Reinigungssprühflasche, die ich benutze, dass ich doch da diese Banderole drumherum abschneiden muss und das dann auch trennen muss. Das habe ich jahrelang falsch gemacht. Inwieweit, ja, braucht es nicht auch eine gewisse Komplexitätsreduktion, um Verpackungen auch für Konsumenten zugänglicher zu machen?
Ja, von beiden Seiten müsste man das quasi betrachten oder auch angehen. Ne? Also klar, wenn es selbsterklärend ist, hilft es definitiv. Also dass ich irgendwie, wenn es irgendwie, sage ich mal, so einfach ist, gerade wenn es das Trennen geht, ne, mit der Banderole, was du meintest, wenn das sich von selber trennen würde und es damit automatisch auseinanderfallen würde und ich nur noch links und rechts zuordnen muss, dann wäre das natürlich eine ideale Welt. Und gleichzeitig finde ich, wäre es einfach mein Wunsch, wenn so ein Thema irgendwie auch quasi in die DNA der Verbraucher mit übergeht. Also es sind ja eigentlich nur ein paar Handgriffe und wir sind Gewohnheitstiere. Und ich glaube, wenn man da durch eine gute Schule gehen würde oder das auch ein Teil der schulischen Bildung wird, wie trenne ich dann meinen Müll und nicht nur oberflächlich, sondern auch ein bisschen tiefergehend, dann greifen wir an verschiedenen Stellen an und das kann ja nur positiven Effekt haben. Ja. Also wenn ich weiß, wie ich dann die Banderole abtrenne, egal ob ich das jetzt abschneiden muss oder ob es abfällt, es muss ja trotzdem noch in den richtigen Kreislauf kommen am Ende. Das wär super, wenn sich da jeder mehr mit identifizieren könnte.
Ja, mit Blick auf die Markenhersteller, mit Blick auf den Handel, mit Blick auf die Konsumenten. Was würdest du dir wünschen?
Na, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es so generell die Art, wie auf die Verpackung geblickt wird. Also, dass mehr Bewusstsein für die Verpackung überhaupt entsteht. Dass es nicht wie früher quasi einfach nur der Müll ist, der ja irgendwie anfällt, sondern dass es verstanden wird als Teil einer großen Kreislaufmöglichkeit, die ja sich ergibt. Also wenn wir die Kunststoffe so sauber trennen können, dass sie auch den richtigen Kreislaufen zugeführt wird, entsteht Kreislauffähigkeit, Kreislaufwirtschaft. Und wegkommen vielleicht von dem Gedanken, das ist ja eben nur Müll, sondern es ist vielleicht ein Wertstoff. Ist ja nicht Gold, aber fast, ne? Wenn man irgendwie an die Ressourcen denkt, unserer Welt und an die Umwelt, dann wär das einer meiner Wünsche. Und generell, dass wenn eine Verpackung mitentwickelt wird, egal ob das jetzt dann, bei vielen gibt es ja gar keine Verpackungsentwickler, dann wird ja die Verpackung einfach mit eingekauft vom Einkauf oder vom Produktentwickler mit entschieden, wie die aussehen soll. Also mit von Anfang an direkt denken, wie sollte die Verpackung gestaltet und designt sein, dass sie wirklich auch, wie es jetzt ja heißt, Design for Recycling fähig von Anfang an mitgedacht wird und nicht später einfach geändert wird.
Ja.
Oder angepasst wird.
Mhm. Liebe Flora, damit kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Was mich noch interessieren würde, wir gehen jetzt mal in der Zukunft einen Schritt weiter. Lass uns mal den Zeitraum 5 bis 10 Jahre betrachten. Wie innovativ ist Verpackung dann gedacht? Wie viel wird sich getan haben?
Ich denke sehr viel und gleichzeitig gefühlt sehr wenig, wie das immer so ist, ne? Aber also auf der Innovationsseite, wenn wir gucken, was die PPWR verlangt bis 2030, da sind wir ja dann mit 5 Jahren drüber und 10 Jahren erst recht, heißt es, dass wir bestimmte Recyclingquoten erfüllen mit unseren Verpackungen, die wir in den Verkehr bringen. Und trotzdem ist der Weg immer noch ein langer. Also ich weiß noch nicht, ob wirklich alle dann quasi diese Umstellung schaffen, weil ja, sage ich mal, so viele gerade erst angefangen haben. Und wir erleben halt ganz häufig, dass so ein Verpackungsentwicklungszyklus komplett unterschätzt wird, wenn man anguckt, wie lange dauert denn das. Also eine Verpackung, ne, du hattest Startups ja auch vorhin so schön genannt, die kommen zu uns und sagen, könnt ihr uns helfen, eine Verpackung zu entwickeln? In 2 Monaten ist der Launch. Ne, also die Erwartung können wir definitiv nicht erfüllen, vor allen Dingen nicht für besonders ganz tolle, innovative Verpackungen, da braucht man einfach ein bisschen mehr Sitzfleisch, das dauert einfach. Also von daher schnell und langsam gleichzeitig gefühlt, je nachdem, woher man kommt, aus welchem Bereich.
Ja, findest du, es bräuchte grundsätzlich auch in Deutschland noch mehr Vernetzung, also von öffentlichen Stellen, von Unternehmen, die bereit sind, hier aktiv zu werden. Wie siehst du hier den?
Ja. Ja, also die Vernetzung, das sehen wir ja auch, die fehlt absolut. Wir arbeiten viel mit Verbänden zusammen und beraten auch dort die Verbandsmitglieder. Da ist es quasi ja schon sehr flächendeckend dann auch die Beratung funktioniert, ne, wenn da 50 verschiedene Mitglieder dann zum Beispiel in einem Webinar von uns dabei sind und wir da schon auf die spezifische Branche zugeschnitten haben, damit erreichen wir schon viele. Und trotzdem sehen wir aber, wie wichtig gerade heute dieses Netzwerkdenken oder diese Vernetzung insgesamt ist und auch der Austausch. Also es gibt verschiedene Verbände, Foren, in denen man sich zusammentun kann und Synergien schaffen kann. Es wäre super, wenn da noch mehr Aufklärung, also noch mehr in die Breite gegangen wird und viel mehr begriffen wird, wie viel Unterstützung ich mir da, sage ich mal, auch erstmal kostenfrei holen kann. Oder Verbandsmitgliedschaft ist ja, sage ich mal, eine geringe Schwelle von der Einstiegsbarriere her. Aber ja, also es braucht es auf jeden Fall, weil jeder guckt links und rechts aktuell, wie es die anderen machen. Mhm. Und wartet darauf, dass es andere vormachen, damit man selber gucken kann, wie man es selber machen würde. Aber das, da kann man lange warten.
Ja, man muss einfach wirklich ins Tun kommen.
Genau.
Genau. Die Verbände, die du genau angesprochen hast, welche sind das konkret, wo du da bist? Und was sind auch Möglichkeiten für Leute, die sagen, Mensch, die Flora muss ich mal persönlich treffen. Wo kann man dich da treffen auf Veranstaltungen?
Also aktuell zum Beispiel sind wir im Zweirad Industrieverband. Da beraten wir auch und unterstützen wir auch. Da geht es ganz viel um das Thema Mehrweg, was ja auch ein sehr zentrales Thema wird, auch gerade im logistischen Bereich. Ansonsten öffentliche Webinare machen wir tatsächlich wenig, sei denn irgendjemand fragt uns an oder kommt kurz in die Kurzberatung und hat eine spezifische Frage, weil wir festgestellt haben, das PPWR-Thema ist so kompliziert und so allgemein und dann doch spezifisch wieder auf der anderen Seite, dass wir uns gerne die Zeit nehmen tatsächlich und dann sprechen, wo steht ihr denn aktuell? Also wie viel habt ihr denn schon verstanden von der PPWR? Was sind eure aktuellen offenen Fragen? Und gehen da gerne dann schon direkt tiefer und effizienter rein, anstatt das zu breit zu machen. Weil kostenlos gibt es ja tatsächlich schon sehr, sehr vieles an Wissen, was man sich über öffentliche Webinare, YouTube, im Internet, über klassische Google-Recherche oder KI-Recherche schon zusammenstellen kann. Mhm. Aber die Fragen kommen ja dann eigentlich erst.
Ja. Ja, und zum Abschluss, liebe Flora, du bist, wie gesagt, mit deiner Idee, mit deiner Gründung schon weit voraus, viele Karma-Punkte gesammelt. Was würdest du dir denn noch wünschen in Bezug auf ein Projekt zum Beispiel, in Bezug auf eine Innovation? Was würde dich da sehr glücklich machen?
Ach, das ist eine gute Frage. Lass mal nachdenken. Was würde mich da sehr glücklich machen? Also mich würde glücklich machen, wenn wir einen Kunden tatsächlich betreuen und beraten von, sage ich mal, diesen Anfängen jetzt mit der PPWR. Dass man sagt, okay, wir bringen einmal eure Datenlage in Ordnung. Das ist ja gerade der Schuh, der am meisten drückt, wo jetzt die Konformitätserklärungen alle erstellt werden müssen, auf Nachfrage, bis hin zu, dass wir wirklich begleiten dürfen über den ganzen Lebenszyklus, bis alles umgestellt ist und das ganze Verpackungsportfolio wirklich auch technisch funktioniert und innovativ funktioniert im Blick auf die Zukunft.
Mhm. Prima.
Ja.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Ja. Flora, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich bin definitiv schlauer und aussagekräftiger. Ich finde das Thema sehr spannend, eben ja, weil es auch viele Emotionen weckt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in der Zukunft und freue mich, von dir zu hören.
Bis ganz bald. Vielen Dank, Inna.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.